Vater im Himmel, wenn wir so in deiner Gegenwart sind, ja, können wir nicht anders als überwältigt zu sein. Wenn wir uns Gedanken machen, wie groß du bist, wie wunderbar du bist, dann können wir nur staunen, dass du, großer Gott, Interesse an uns kleinen Menschen hast, dass du zu uns sprechen willst. Das ist einfach überwältigend. Und Jesus, dass du Wort Gottes Mensch geworden bist für uns, um die Botschaft von Gott zu uns zu bringen. Das erfüllt mein Herz mit Freude und Dankbarkeit. Und Heiliger Geist, dass du darüber gewacht hast, dass das Wort Gottes, das geschriebene Wort, bis zu uns gekommen ist, dass wir es verstehen können, das ist so ein Privileg. Und ich bitte dich, dass du auch heute, wenn wir dein Wort hören, dass du hilfst, dass wir es verstehen, dass es mehr als nur leere Worte sind, die ich da spreche, sondern Worte voller Macht, voller Kraft von dir, die etwas bewirken in unserem Leben. Ich danke dir, dass du mich befähigst, deine Worte weiterzugeben. Amen. Matthias Claudius, ein deutscher Dichter und Journalist, der vor über 200 Jahren lebte, hat mal gesagt: Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten. Denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich. Ich glaube, dem können wir heute noch getrost zustimmen. Viele Menschen reden nur, und wenn es um Taten geht, kommt nichts mehr. Viele Menschen können sehr gut reden, aber dahinter versteckt sich nichts. Aber seien wir mal ehrlich, sind wir nicht alle manchmal auch so ein bisschen groß im Reden und klein im Handeln? Vielleicht habt ihr auch schon mal von diesem Spruch gehört, dass jemand auf Worte keine Taten folgen lässt. Was heißt das? Es gibt Menschen, die reden viel und die versprechen, das und jenes zu tun, aber wenn es um konkrete Taten geht, dann wird es einfach ruhig, dann kommt nichts mehr. Nichts als leere Worte. Zum Beispiel, wenn Politiker etwas in der Wahlkampagne versprechen und nachher kommt nichts. Einfach leere Worte. Oder wenn ein Chef irgendwelche Maßnahmen verspricht, weiterarbeitet und sie nie umsetzt, sind nur leere Worte. Oder ein Lehrer in der Schule, der macht große Pläne und verspricht alles Mögliche, aber am Schluss kommt doch nichts. Es sind nur leere Worte. Und wenn wir keine Taten sind, dann heißt es schnell, du redest und ich glaube dir nicht, weil deine Taten andere Worte sprechen. Oder deine Taten beweisen, dass deine Worte nichts wert waren. Jesus lernt uns, dass unseren Worten auch Taten folgen sollen. Und wenn wir Jesus Christus anschauen, Gottes Sohn und der vollkommene Mensch, sehen wir, seine Worte und seine Taten waren immer in Übereinstimmung. Das, was er lehrte und das, was er auch tat, das stimmte überein. Er sagte nicht nur etwas, er lehrte nicht nur etwas, sondern tat es auch, oder? Er lehrte nicht nur die Wahrheit, sondern tat auch die größte Tat. Am Kreuz von Golgatha gab er sein Leben für uns. Stellt euch mal vor, was wäre passiert, wenn Jesus nur bei Worte geblieben wäre. Ich rette euch, ich mache alles für euch. Aber er hätte sein Leben nicht für uns gegeben. Seinen Worten folgte die großartigste Tat, die unsere Welt je gesehen hat, dass er sein Leben für uns gab. Wir sehen, wenn auf Worte Taten folgen, hat das große Auswirkungen. Wir machen heute mit der Predigtserie die Macht der Worte weiter aus dem Jakobusbrief. Und nachdem wir letzten Sonntag über das Verhältnis zwischen Hören und Reden uns Gedanken gemacht haben, geht es heute um das Verhältnis zwischen Reden und Tun. Wie ist das genau? Und schon letztes Mal haben wir gesehen im Jakobusbrief, dass echtes Zuhören Handeln bedeutet. Jakobus sagt hier, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. der Brief von Jakobus beinhaltet viele Aussagen, viele Bibelverse, die so beim ersten Anblick recht herausfordernd sind, oder? Ich meine, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, das ist mein Lieblingsbibelvers. Oder, oh, das habe ich schon auswendig gelernt. Oder das habe ich mir ausgewählt als Trauspruch. Oder es gibt auch Leute, die schreiben sich so an der Wand im Wohnzimmer einen schönen Spruch. Also sowas habe ich noch nie gesehen, oder bei jemandem im Wohnzimmer. Und die Frage ist ja, warum ist es so wichtig, auch solche Worte zu hören? Wieso? Wieso nehmen wir auch solche Worte? Wieso sollen wir sie auch ernst nehmen? Und wir haben letztes Mal gesehen in Jakobus 1, 25, wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen. Denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Dieser Jakobus schreibt nicht einfach so, oh ja, ich zeige euch mal und so, sondern hey, er sagt, hey, mein Wunsch ist, dass meine Zuhörer, also die Adressaten von diesem Brief und auch wir heute, dass ihr glücklich seid. Ich wünsche mir, dass ihr gesegnet seid bei allem, was ihr tut. Wer wünscht sich, ein glückliches Leben zu führen? Wer wünscht sich, in jedem Tun gesegnet zu sein, dass Gott sagt, hey, ich segne dich, das, was du tust, ist von mir gesegnet. Das wünschen wir uns doch alle, oder? Und der Weg dahin, erklärt uns Jakobus, ist beinhaltet, dass wir bereitwillig auf die Botschaft von Gott eingehen und das Gehörte auch in die Tat umsetzen. Deshalb ist wichtig, auch so herausfordernde Worte ernst zu nehmen. Und Jakobus hat noch ein anderes großes Anliegen, das ihn veranlasst, diesen Brief zu schreiben. Er will, dass seine Zuhörer, seine Adressaten einen lebendigen Glauben haben. Und das Problem war bei diesen Leuten, es bestand die Gefahr, dass ihr Glaube unglaubwürdig wirkte. Wisst ihr warum? Weil sie zwar viel redeten von ihrem Glauben, aber wenig sichtbar war in ihrem Alltag. Kennt ihr das auch? Kennt ihr auch Christen zum Beispiel? Menschen, die nennen sich Christen, aber wenn du ihr Leben anschaust, wenn du ihre Taten anschaust, denkst du, hey, der beweist genau das Gegenteil von dem, was er sagt. Diese Gefahr besteht und deshalb will uns Jakobus hier erklären, hey, was ist echter Glaube? Was ist lebendiger Glaube? Wie sieht das konkret aus? Denn unsere Taten reden stärker als unsere Worte und können oft eine ganz andere Geschichte erzählen. Deshalb ist das Anliegen von Jakobus, dass der Glaube sich in der Tat beweisen soll. Wort und Tat gehören zusammen. Deshalb schreibt er hier im Kapitel 2 weiter, Vers 14, was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Krass formuliert, oder? Jakobus, jemand hat ihn genannt, der kleine, kühne Bruder von Jesus, also der nimmt kein Blatt vor den Mund, der sagt es einfach. Und seine Aussagen wirken manchmal provokativ und ja, auch diese Aussage ist sehr, sehr provokativ. Der heutige Abschnitt ist vielleicht die am häufigste missverstandene Passage aus dem Jakobusbrief. Man könnte denken, Jakobus würde Paulus widersprechen. Oder er betont hier, Wort und Tat gehört zusammen und Paulus sagt, hey, ihr seid allein aus Gnade gerettet worden. Wie stimmt das? Oder? Und es gibt Leute, die sagen, hä, seht ihr, die Bibel ist voller Widersprüche, kann man der Bibel gar nicht vertrauen. Wie ist das? Tut der Paulus und Jakobus widersprechen und umgekehrt? Ich habe mir viel Gedanken gemacht diese Woche, wie soll ich das am besten erklären? Wer hat jetzt recht, Paulus oder Jakobus? Wisst ihr, Paulus und Jakobus sprechen von zwei verschiedenen Dingen. Paulus spricht über das Problem der Gesetzlichkeit. Er schreibt in Römerbrief Menschen, die sagen, hey, du musst dich auch noch beschneiden zum Beispiel, um gerettet zu werden. Das sind die Taten bei ihm, die Werke. Und Jakobus spricht über etwas anderes, über Gesetzlosigkeit. Er spricht Menschen an, die sagen, hey, Hauptsache glaube ich, egal wie ich nachher lebe, das spielt keine Rolle. Das sind wie zwei verschiedene Paar Schuhe. Darum benutzen sie auch das Wort Taten oder Werke unterschiedlich.
Paulus fokussiert sich auf die Wurzeln der Rettung, also etwas, was in unserem Inneren passiert, und das geschieht aus Glauben, durch aus Gnade. Und Jakobus fokussiert sich auf die Früchte der Rettung, etwas, was nach außen sichtbar werden muss. Wie Jesus auch gesagt hat, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und es gibt eine Stelle auch bei Paulus, die zeigt, nein, die widersprechen sich überhaupt nicht. Nämlich auch der Paulus beschreibt das so, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Das soll klar sein. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, also du musst nicht Kerzen anzünden oder sonst irgendwas machen oder gute Taten, damit du gerettet wirst. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Seht ihr, Paulus und Jakobus meinen das Gleiche. Aber Jakobus fokussiert sich hier auf diesen zweiten Teil, damit wir zu guten Taten fähig sind. Beide sagen, hey, der Glaube kommt aus Gnade. Es ist ein Geschenk Gottes. Ich muss nicht noch mehr leisten oder sonst noch was tun. Es ist ein Geschenk von Gott. Aber echter Glaube zeigt sich, dass Taten folgen werden, dass die entsprechenden Taten folgen werden. Glaube ist nicht nur etwas für mich, sondern hat Auswirkungen auch nach außen. Das meint auch Jakobus hier. Also Worte und Taten gehören zusammen. Wer weiß, wie man echten Banknoten von falschen Banknoten unterscheiden kann? Hat jemand irgendeine Ahnung? Zum Beispiel die neue 50er-Note. Wie kann man die unterscheiden? Falschgeld von echtem Geld. Diese Banknote hat 12 oder 13 Erkennungsmerkmale. Und wenn du das genau anschaust, wenn du dich mit diesem Original beschäftigst, dann kannst du auch Falschgeld davon unterscheiden. Kannst du merken, hey, das ist falsch, das sind keine echten Noten. Und so ist es auch mit dem Glauben. Wenn wir uns mit dem echten Glauben, mit dem lebendigen Glauben beschäftigen, können wir falsch von echt unterscheiden. Und das macht auch Jakobus hier, der gibt auch einige Merkmale von diesem lebendigen Glauben. Keine Angst, es sind nicht 12, es sind nur ein paar. Und jetzt wollen wir die jetzt einfach anschauen. Und als erstes sagt Jakobus hier, echter Glaube ist nicht nur etwas, was man sagt. In Vers 14, echter Glaube ist nicht nur etwas, was man sagt. In Vers 14 haben wir gelesen, was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, wenn jemand einfach sagt? Obwohl die Zahl rückläufig ist, gehören immer noch viele Schweizer einer Kirche an, oder? Ganz viele. Und die Statistiken, also wenn du Kirchensteuer zahlst, dann bist du in der Statistik als Christ bezeichnet, oder? Der Anteil derer, die aber sonntags zum Gottesdienst gehen, liegt aber nicht mal bei 10%. Nicht der Kirchengang macht dich zum Christen, aber sagt immerhin etwas aus. Also es stimmt, also wenn du eine Nacht in einer Garage übernachtest, macht dich das nicht zum Auto. Und so ist es auch mit dem Besuch in der Kirche. Aber viele Menschen geben an, ja, ich bin Christ, und die behaupten, oder? Ich behaupte, ich bin Christ, ich glaube, es gibt einen Gott, aber es bleibt bei einer Behauptung. Es könnte sich nur um eine intellektuelle Zustimmung handeln, aber das wäre kein lebendiger Glaube. Der wahre Glaube verändert unser Verhalten sowie auch unser Denken. Wenn sich unser Leben, unser Tun nicht verändert, glauben wir nicht wirklich das, was wir zu glauben behauptet haben. Prüfe dich, wie sieht dein Glaube aus? Ist er mehr als nur leere Worte? Wird er auch in deinem Alltag sichtbar? Es besteht die Gefahr, dass wir so den Sonntag vom Alltag trennen und sagen, ja, es gibt Sonntagschristen und ja, was am Montag wieder passiert, ja, das weiß keiner. Echter Glaube ist nicht nur etwas, was man behauptet oder vorgibt. Jesus hat gesagt, ganz krass, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Reden und Tun, Wort und Tat gehören zusammen. Ein paar Beispiele. Wie viele von euch glauben, dass Menschen, die Jesus Christus nicht als ihren Retter angenommen haben, verloren gehen? Also das heißt, nach ihrem Leben hier auf Erden werden sie eine Ewigkeit getrennt von Gott verbringen, an einem Ort, wo sie leiden werden. Wie viele Leute glauben das? Doch, recht einige, überraschend. Nein, das ist zunächst einmal eine Behauptung. Anhand der Bibel können wir das behaupten, oder? Aber wenn es mir in meinem Alltag ganz egal ist, völlig egal ist, dass Menschen verloren gehen und mich interessiert es überhaupt nicht, dann wie wird dieser Glaube sich, dann ist das nur leere Worte, dann ist es nur, bleibt es nur bei der Theorie, oder? Oder Beispiel Taufe, wenn ich sage, hey, ich glaube, die Taufe ist wirklich Glaubenstaufe, oder ich bezeuge meinen Glauben durch die Taufe. Das kann ich noch schnell sagen, oder? Aber Wort und Tat bedeutet, ich handle auch entsprechend, ich lasse mich taufen. Wenn Gott mir gesagt hat, hey, das ist wichtig und das glaube ich, dann lasse ich meinen Worten auch Taten folgen. Oder ich kann durch meinen Glauben behauptet, Jesus heilt heute noch. Wer glaubt das? Jesus heilt heute noch. Das ist das eine, oder, zu behaupten. Aber das andere ist auch, Taten folgen zu lassen. Zum Beispiel zu sagen, okay, dann nehme ich Gebet in Anspruch, wenn ich krank geworden bin. Oder wenn jemand krank ist, bete ich auch selber für die Person um Heilung. Oder wenn ich behaupte, ja, ich glaube, Gott ist absolut vertrauenswürdig und er ist mein Versorger und er ist so großzügig. Wort und Tat, was heißt das? Dann muss ich irgendwie auch durch mein Leben zeigen, hey, ich bin auch selber vertrauenswürdig, ich bin auch selber großzügig, ich gebe auch gern weiter von dem, was ich bekommen habe. Ich bin auch gerne bereit, in Gottes Reich zu investieren. Das, was ich von Gott bekommen habe, gebe ich auch weiter, damit das Reich Gottes sich ausbreiten kann. Oder? Dann zeige ich, hey, oder indem ich mir nicht jeden Tag Sorgen mache, hey, was für finanzielle Herausforderungen werden morgen kommen. Ich vertraue Gott in Wort und Tat. Oder wenn ich sage, hey, ich glaube, das Gebet der Gemeinde hat Kraft. Wer glaubt das? Ich sage euch, ich glaube von ganzem Herzen, das Gebet der Gemeinde hat eine enorme Kraft. Wenn Jesus sagt, wenn schon zwei oder drei im Namen von Jesus zusammen sind, ist er mitten unter uns und er wirkt und er hört Gebet. Aber das eine ist zu sagen, ja, ich glaube das, und das andere ist, dabei zu sein. Am Mittwochmorgen im Gebet, um halb zehn hier im Gebet, am Sonntagmorgen, am Mittwochabend im Gebet. Oder Wort und Tat sollen in Übereinstimmung sein. Echte Glaube, ich sage weiter, Jakobus ist nicht nur etwas, was man fühlt. Er spricht, hier angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Nichts, oder? Echter Glaube ist mehr als Mitgefühl. Es gibt einen passenden Comic der Peanuts. Kennt ihr Peanuts? Da sehen Charlie, Brown und Linus aus dem Fenster und draußen steht Snoopys Hundehütte und sein Fressnapf ist leer und es fängt an zu schneien und der Snoopy hat kalt und die überlegen sich, die zwei im Haus, was sollen wir machen, wie können wir dem Snoopy helfen? Und die gehen zum Snoopy und sagen, hey Snoopy, du armer Kerl, du schaffst das schon. Und die gehen wieder nach Hause und der bleibt mit einem verdutzten Gesicht und sagt, was soll denn das? Ich glaube, der Komiker ist von diesen Aussagen aus Vers 15 und 16 inspiriert worden. Diese Verse klingen irgendwie übertrieben, oder? Das gibt's fast nicht mehr. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer Wohlstandsgesellschaft, es kommt das fast nicht mehr vor. Aber wie schnell kann es passieren, dass wir Mitgefühl entwickeln für etwas, aber es dabei lassen? Wenn wir in den Nachrichten schauen, schnell Mitgefühl, oh, die Armen in Syrien, oh, und die Armen dort, und die armen Kinder in Afrika, und ja, das war's schon, oder? Glaube ist mehr als Mitgefühl. Glaube entwickelt Gefühle, das ist auch wichtig für den Glauben, aber geht weiter. Echter Glaube ist auch großzügig, geht gerne von sich weiter. Echter Glaube bewegt uns, etwas zu tun, was uns über unsere Kraft hinausgeht. Wir können die Initiative ergreifen und dort helfen, wo sonst niemand helfen möchte. Lange war es bei mir so, dass wenn mir jemand so erzählte, zum Beispiel, hey, ich habe ein gesundheitliches Problem, ich bin krank, das erweckte bei mir schnell Mitgefühl. Kennt ihr das auch? Wer hat das nicht? Oh, der arme Kerl. Ja, so schade und so. Aber oft blieb es bei dem. Oft, oder ich sagte noch, hey, ich wünsche dir gute Besserung oder ich werde an dich denken im Gebet, aber mehr nicht. Aber ich bin jetzt immer mehr am Lernen, auch diesen frommen Worten Taten folgen zu lassen. Und ich bin am Lernen, auch schnell zu handeln, wenn jemand mir sagt, hey, ich bin krank und ich habe eine Beschwerde oder so. Gell? Dann zu sagen, hey, okay, aber wie wäre es, dass wir jetzt miteinander beten? Jesus hat uns doch gelehrt, wir sollen die Hände auflegen auf kranke Menschen und für sie beten. Das würde bedeuten, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Nicht nur Theorien, nicht einfach, ich bete morgen für dich, wenn ich nicht vergessen habe. Oder? Und oft haben wir Angst, oh, aber was, wenn nichts passiert? Das ist nicht mein Problem. Ich mache meinen Teil und Gott macht seinen Teil. Das ist seine Verantwortung. Mein Teil ist einfach, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Echter Glaube bedeutet, dass beides zusammenkommt. In unserer Wohlstandsgesellschaft kommt es eher selten vor, dass wir so eine Situation antreffen, dass jemand nicht genügend anzuziehen hat in der Gemeinde oder nichts zu essen hat für heute Mittag. Aber wir haben ganz andere Nöte. Wie viele Menschen sind in unserer Gesellschaft beziehungsarm? Die vereinsamen, die haben kaum noch Beziehungen, die sehnen sich nach Menschen, die sich Zeit nehmen für sie und die leiden so richtig darunter. Und dann können wir sagen, so analog, ich wünsche euch, zum Beispiel, der kommt im Gottesdienst die Person und ich wünsche dir einen schönen, gesegneten Sonntag. Ganz fromm, oder? Aber das sind nur Worte. Was heißt Wort und Tat? Das kann heißen, hey, sagen, hey, willst du nicht mit mir zum Mittagessen kommen? Oder willst du nicht zu uns im Hauskreis kommen? Oder hey, lasst uns Freunde werden. Hey, Wort und Tat, nicht nur fromme Worte. Oder andere Nöte in unserer Gesellschaft. Viele alleinerziehende Mütter, die am Limit sind mit den Kindern. Oder auch junge Familien, die am Limit sind. Und wir können ihnen schnell sagen, hey, ich wünsche dir viel Kraft für die nächste Woche, für den Haushalt und für die Kinder. Und hoffentlich gibt dir Gott Weisheit, um mit all den Aufgaben so richtig umzugehen und so weiter. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Das sind nur Worte, oder? Wort und Tat bedeutet vielleicht auch mal zu sagen, hey, wie kann ich dich entlasten? Kann ich dir mal die Kinder nehmen für einen Nachmittag? Kann ich für dich einkaufen gehen oder deine Kleider bügen oder wie auch immer? Oder auch ältere Leute, die nicht mehr so beweglich sind, nicht nur einfach viel Kraft wünschen, sondern sagen, hey, ich gehe für dich einkaufen oder ich komme dich besuchen und putze für dich oder wie auch immer. Taten folgen den Worten. Oder wenn jemand sagt, hey, ich zügle nächstes Wochenende und dann können wir schnell sagen, hey, hoffentlich hast du schönes Wetter und ich wünsche dir genügend Helfer und so weiter. Hoffentlich hast du genug Kisten gesammelt und so weiter. Das ist das eine, oder? Leere Worte, schöne Wünsche. Aber ich kann auch sagen, okay, mein Rücken ist nicht so gut, ich kann nicht wirklich schwere Sachen schleppen, aber ich koche für euch. Oder ich bringe ein paar Schachteln mit und ich helfe dir einpacken. Und so zeigt wirklich, Wort und Tat gehören zusammen. Deshalb sagt Jakobus hier weiter im Vers 17, genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Wenn der Glaube tot ist, dann stinkt er. Und wir sind berufen, ein Wohlgeruch zu sein für diese Welt. Und das Schlüsselwort ist hier Auswirkungen. Das heißt, die Taten, ich tue all das nicht, damit Gott mich annimmt, damit mich Gott liebt oder damit ich gerettet werde, sondern das ist die Auswirkung davon. Ich weiß mich geliebt, ich weiß mich vergeben, ich weiß mich angenommen von Gott und das hat als Auswirkung, dass auch mein Lebensstil sich verändert und ich so handle, wie Gott das will. Echter Glaube, sagt Jakobus weiter, ist auch nicht nur etwas, was man denkt. Es gibt Leute, für die ist Glaube einfach wie ein intellektueller Trip. Die tun sehr gerne darüber diskutieren und philosophieren. Kennt ihr das? Aber es bleibt nur bei dem. Ich war am Montag in der Bade schwimmen und dann treffe ich einen Kollegen von mir und der staunt groß, hey, dass du heute frei hast und so am Montag. Und ja, die Ferien sind schon vorbei und so komme ich schnell ins Gespräch oder mit den Leuten und sage, ja, ich bin halt Pastor, Pfarrer Sonntag und so weiter. Und ohne ihn zu fragen, fängt er an zu erzählen, ich bin zwar aus der Kirche ausgetreten, aber ich habe auch meine spirituelle Seite. Aber die muss ich nicht zeigen, also mein Glaube muss nicht sichtbar werden. Das ist für mich, das ist Privatsache. Kennt ihr das auch? Es sind viele Leute, die sagen, hey, das ist einfach Privatsache, muss nicht sichtbar werden, muss nicht jeder wissen, dass ich glaube und so weiter. Ja, der Glaube ist an sich etwas Persönliches zwischen mir und Gott. Aber wenn der nicht sichtbar ist, dann bleibt es nur eine Denkangelegenheit. Und wie antwortet Jakobus auf solche Menschen, die das behaupten? Also, Leute, die behaupten, vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten, oder klingt sehr philosophisch. Und wie antwortet Jakobus? Wirklich? Wirklich? Komm jetzt. Und sagt weiter, wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Wisst ihr, wir können schnell in einem Aktionismus verfallen. Sagen, ja, und ab jetzt mache ich eine ganze Liste mit Taten, die ich noch tun sollte. Es geht gar nicht um das. Es geht um etwas Natürliches. Wenn Jesus in uns lebt, in seiner ganzen Fülle, dann will er durch uns wirken, nach außen, will er sichtbar werden. Paul Claudel hat mal gesagt, rede über Christus, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich nach Christus fragt. Taten zeigen, wer jemand wirklich ist. Worte zeigen, was jemand gern wäre. Rick Warren erklärt es so, Glaube ist wie Kalorien. Der ist ein bisschen so übergewichtig, der beschäftigt sich viel mit Essen, Kalorien. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und er sagt, Glaube ist wie Kalorien. Man kann sie nicht sehen, aber man sieht die Resultate. Ja, der Glaube, das fängt innerlich an uns zu wirken, oder? Wir bekommen einen neuen Geist, eine neue Identität. Aber der wirkt sich auch nach außen hin. Je länger, je mehr wird sich auch mein Handeln, mein Verhalten verändern, mein Denken. Und ich werde je länger, je mehr Schritt für Schritt, nicht von heute auf morgen, aber in einem Prozess, Jesus immer ähnlicher werden. Weiter sagt Jakobus auch, echter Glaube ist nicht nur etwas, was man glaubt oder im Sinn von für wahr hält. Er sagt in Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Wisst ihr, der Teufel und seine bösen Mächte, er ist der beste Theologe, er kennt Gott am längsten, oder? Er kennt die Bibel besser als die meisten von uns. Die glauben und zittern, die wissen, wer Gott ist, aber die folgen ihm nicht nach. Das genügt nicht. Und es gibt viele Menschen, die haben zwar eine Bibel zu Hause, die können Bibelverse zitieren, die wissen enorm viel über Gott. Die wissen sogar, es gibt nur einen wahren Gott. Aber Jakobus sagt, hey, das nützt dir nicht viel. Das ist nur Theorie, wenn du das nur für wahr hältst. Ja. Zum Beispiel, wenn jemand glaubt, dass Karl Marx gelebt hat und das kommunistische Manifest geschrieben hat, das macht ihn noch nicht zu einem Kommunisten, oder? Und so ist es auch bei Jesus, wenn ich glaube, dass er mal gelebt hat und so weiter, das macht mich noch nicht zu einem Christen, sondern es geht um mehr. Glauben bedeutet, hey, an etwas festhalten, darauf zu vertrauen und mich dafür einzusetzen. Wie viele von euch sind mal mit so einem Lift gefahren, so einen Lift benutzt? Doch einige. Seid ihr das Risiko eingegangen? Wirklich? Wirklich? Ich meine, wer kann mir garantieren, dass das wirklich mit der Technik, das ist hochkompliziert, dass es wirklich funktioniert? Und wer kann mir garantieren, dass dieser Knopf mit Hilfe kommt, auch funktioniert, wenn ich es brauche? Oder wenn ich diesen Knopf drücke, dass die Türen wieder aufgehen, dass die wirklich aufgehen? Ist ein Risiko, oder? Wisst ihr, ich kann noch so stark glauben, dass wirklich die Technik funktioniert und dass der Lift gewartet wurde und dass alles gut funktioniert. Aber wenn ich die Treppe nehme, dann nützt mir dieser Lift nicht. Der Lift an sich nicht. Vielleicht für meine Gesundheit ist das gut, aber sonst bringt mir das nichts, dass ich glaube, dieser Lift funktioniert wirklich. Und so ist es auch bei Glaube. Echter Glaube bedeutet, ich lasse mich darauf ein, ich steige ein, ich gehe da rein und ich probiere es aus, ich riskiere etwas. Echter Glaube ist also nicht nur etwas, was man sagt, denkt, fühlt oder für wahr hält. Echter Glaube, sagt Jakobus, ist etwas, was man tut. In den letzten Versen zeigt Jakobus zwei Beispiele, die zeigen, wie der Glaube sich in entsprechenden Taten ausdrückt. Die beiden Beispiele sind sehr unterschiedlich. Zwei extrem unterschiedliche Personen. Abraham und Rahab. Abraham ein Mann, Rahab eine Frau. Abraham ein Jude, Rahab eine Heidin. Abraham ein Patriarch, eine enorm wichtige Person in der Bibel. Auch Vater aller Gläubigen genannt. Rahab eine weniger wichtige Person. Und das zeigt uns, anhand von diesen Beispielen zeigt uns Jakobus, hey, es ist nicht wichtig, wer du bist. Es ist nicht wichtig, was du für eine Vergangenheit hast. Wichtig ist, was sie gemeinsam haben, der Glaube an Gott. Dieser Glaube ließ sie etwas tun, was niemand sonst tun konnte. Wir lesen hier weiter. Wieder ist der Jakobus ganz, ganz krass herausfordernd. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten, typisch Jakobus, Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Jakobus spricht hier vom ultimativen Test, als Gott Abraham aufforderte, seinen Sohn zu opfern. Gott hatte Abraham interessanterweise schon 25 Jahre zuvor attestiert, du bist gerecht. Es ging also nicht darum, dass sich Abraham durch ein Opfer seine Rettung verdienen sollte jetzt. Es ging vielmehr darum, dass Abraham zeigen sollte, dass sein Glaube wirklich echt ist, dass er Gott vertraut. Seine Opferbereitschaft hat die Echtheit seines Glaubens bewiesen. Deshalb heißt es weiter, ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Und auch hier widersprechen Jakobus und Paulus nicht einander, sondern ergänzen sich. Wir werden in keiner Weise durch das, was wir tun, gerettet, aber das, was wir tun, zeigt, dass wir gerettet worden sind. So ist es auch bei Rahab gewesen. Die Echtheit ihres Glaubens hat sich gezeigt, weil sie ihr Leben aufs Spiel setzte, um diese Kundschafter zu retten. Und deshalb, obwohl sie eine Prostituierte war, finden wir sie im Familienstammbaum von Jesus wieder. Sie erscheint sogar im Hebräer 11 in der Liste der Glaubenshelden. Stark, oder? Und wisst ihr was? Diese Liste der Glaubenshelden wird heute noch weitergeschrieben. Und Gott will von uns, dass wir Glaubenshelden für unsere Generation werden, dass wir auch so leben. Und zum Schluss sagt Jakobus in Vers 26, fasst das zusammen, genauso, nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Es besteht die Gefahr, dass unser Glaube nur Theorie bleibt. Viel Wissen, aber nur leere Worte, die niemand nützlich sind. Das Wort Gottes will uns aber nicht verurteilen und sagen, hey, dein Glaube ist im Fall tot. Nein, sondern es gibt Hoffnung. Wenn Gott uns anspricht, dann gibt es Hoffnung. Dann schenkt uns Gott Wiederherstellung. Wenn der Glaube tot ist, kann er wieder auferstehen. Wie Gott Vater Jesus aus den Toten auferweckt hat, so kann auch der Glaube auferstehen. Was lebendigen Glauben auszeichnet, haben wir gesehen, ist die Übereinstimmung zwischen Wort und Tat. Vor 150 Jahren gab es einen weltbekannten Artisten. Man nannte ihn einfach Blondin. Cooler Name, oder? Und seine Spezialität war der Drahtseilakt. Soweit ich weiß, war er der Erste, der die Niagara-Fälle überquert hat auf einem Seil. Und er hatte auf kanadischer und US-amerikanischer Seite immer tausende Zuschauer, alle waren begeistert und er hat die Fälle zigmal überquert und jedes Mal suchte er eine noch größere Herausforderung. Hat auch einen Purzelbaum gemacht oder auf dem Seil gelaufen oder mit den Augen verbunden oder hat sogar einmal ein Omelett in der Mitte gekocht und gegessen. Und einmal kam die königliche Familie aus England vorbei, wollte sich den Blondin anschauen. Und der hatte die Idee, auch mit einer Schubkarre drüber zu laufen. Einmal sogar mit einem Sack Kartoffel. Und dann kommt dieser Blondin und fragt die Leute, hey, glaubt ihr, dass ich auch einen Menschen in der Schubkarre auf die andere Seite bringen kann? Und sagen, ja, das glaube ich, das trauen wir dir zu. Und dann sagt Blondin, okay, dann steig ein. Und alle sind verdutzt, große Stille, keine Freiwillige. Und er muss fragen, hey, gibt es wirklich niemand, der glaubt, dass ich das tun kann? Keine Freiwillige. Doch aus der Menge kommt eine Person, eine alte Frau, steigt ein und Blondin bringt sie auf die andere Seite und sie wird gefragt, aber hey, hattest du keine Angst? Und sie sagt, warum? Das ist doch mein Sohn. Und wisst ihr, in gewisser Weise ist auch zwischen Gott und uns so. Worte sind schnell gemacht. Aber Gott wünscht sich, dass wir Nägel mit Köpfen machen und unsere Worten Taten folgen lassen. Auch unsere Taten sollen zeigen, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir ihn lieben. Und wisst ihr, die Motivation ist nicht, weil wir Angst haben oder aus Druck, sondern wie bei dieser alten Frau. Die Liebe, die Beziehung. Sie hatte eine Beziehung zum Blondin. Sie liebte ihn, er liebte sie und aus dieser Liebe heraus hat sie sich entschieden, auch den Worten Taten folgen zu lassen. So ist es auch bei Gott. Weil er uns liebt und weil wir ihn lieben, folgen auch die Taten. Die Liebe Gottes treibt uns, sagt Paulus an einer Stelle. Es geht um die Beziehung. Aus dieser Beziehung heraus sollen wir handeln. Und dann ist kein Druck mehr, kein Muss, sondern hey, ich darf das machen und ich traue Jesus das zu. Und wenn Gott etwas von uns erwartet, kann es manchmal so aussehen, wie dieser Akt in die Schubkarre einzusteigen, oder? Es braucht Vertrauen, Mut, Risikobereitschaft. Aber es lohnt sich. Was hat Gott so in der letzten Zeit zu dir gesprochen? Zu welchen Taten hat er dich aufgefordert und du denkst, ah, das ist mir zu riskant oder das ist zu radikal, das ist wie über die Niagara-Fälle hinüberzugehen. Was hat er dir gesagt, dass du tun sollst? Sei mutig, bleib nicht bei leeren Worten, mach es auch. Wisst ihr, Jesus Christus ist kein Seiltänzer. Und wer ihm sein Leben übergibt, befindet sich nicht auf dieser Seil über die Niagara-Fälle. Nein, er befindet sich in Gottes sichere Hand. Ich kann wirklich mein Leben in Gottes Hand legen und ich bin sicher bei ihm. Gott, Jesus sorgt dafür, dass ich bei Gott ankomme auf der anderen Seite. Aber der Glaube von vielen Menschen ist zu oberflächlich, als dass sie bei Gott wirklich einsteigen. Aber was ist mit dir? Möchtest du nicht Geborgenheit bei Gott finden in diesen Zeiten von Orientierungslosigkeit? Steig ein, Jesus wartet auf dich. Schenk ihm dein Vertrauen, lass deine Worte und Taten folgen. Sag, ja Jesus, ich will mein Leben in deine Hand geben. Ich lass mich auf dich ein. Echter Glaube bedeutet, Wort und Tat gehören zusammen. Ich lade euch aufzustehen, dass wir zu Gott beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Reden. Ich danke dir, Jesus, dass du uns gezeigt, was es heißt, dass Wort und Tat übereinstimmen. Und dass du in uns wohnst, wenn wir dich angenommen haben. Und dass du uns befähigen willst, auf Worte Taten folgen zu lassen. Mach uns mutig. Hilf uns, dass wir nicht einfach einen theoretischen Glauben haben, sondern dass wir ihn auch in die Tat umsetzen, auch in die nächste Woche. Und ich bitte dich einfach um Vergebung, dass wir als Christen so oft deine Botschaft unglaubwürdig gemacht haben, weil wir viel geredet und wenig getan haben. Vergib uns. Hilf uns, authentisch zu sein im Wort und Tat. Und lass unsere Worte mit Taten verbunden eine große Auswirkung haben in unserem Leben, in unserem Umfeld, dass Menschen erkennen, dass du lebst, dass der Glaube Realität ist. Und ich bitte dich für Menschen, die so mit dir am Harten sind oder mit dir am Diskutieren sind, soll ich das machen oder nicht? Gehe ich auf das Risiko ein oder nicht? Ich bitte dich, schenk den Menschen Mut, konkrete Schritte zu machen. Hilf uns dazu, dass Menschen ihr Leben dir anvertrauen, dass Menschen Glaubensschritte machen, dass Menschen sich taufen lassen, dass Menschen vorwärts gehen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns befähigst durch deinen Heiligen Geist. Es ist deine Liebe, die uns motiviert, vorzuleben, was du uns gelehrt hast. Hilf uns ganz besonders in der nächsten Woche, unsere Worte mit Taten zu verbinden. Wir schauen auf dich, Jesus. Du befähigst uns dazu durch deinen Heiligen Geist. Amen.